Herzlich willkommen zum Rauszeit-Podcast, dem Natur-Podcast, Klammer auf, mit Hund, Klammer zu. Wie geht's dir, Jenny?
Gestresst, hab eben mein Auto von der Werkstatt abgeholt, eine Woche zu spät, es wurde mir vor einer Woche versprochen und
natürlich super.
Ich hatte schon ein bisschen Angst bekommen, dass da irgendwas Komisches mit passiert, aber jetzt bin ich zu Hause und jetzt geht's wieder. Bei dir?
Gestresst? Aus verschiedenen Gründen, hauptsächlich Fremdeinfluss.
Ja, den habe ich auch.
Ja, erzähl mir vielleicht irgendwann mal später.
Apropos Ankündigung, Niklas, wir wollten ja auch noch hier erzählen, ne, dass wir im Oktober bei der GDT sind.
Genau, also ich bin ja eh immer da, jedes Jahr und die Jenny ist aber auch mit dabei diesmal.
Ja, letztes Jahr war ich auch.
Letztes Jahr warst du auch, aber nicht in den Vorträgen.
Doch, bei deinem.
Ja, stimmt.
Ich hätte auch bei zu den anderen Vorträgen gehen können.
Aber das ist schon wieder, das ist ja schon wieder 2 Jahre her.
Ach Gott.
Das war 2023. Ja.
Ja gut, dann war ich vorletztes Jahr.
Ja. Und das ganze Wochenende diesmal ja auch.
Dieses Mal, ja.
Ja.
Also, wenn ihr Bock habt, kommt vorbei und sagt Hallo.
Genau. So.
Was ist denn die GDT, Niklas? Sagen wir einmal kurz vielleicht.
Müssen wir vielleicht erklären. Das ist die Gesellschaft Deutscher Tierfotografen, hieß es früher. Jetzt ist es die Gesellschaft für Naturfotografie, glaube ich. Deswegen, die Abkürzung macht keinen Sinn mehr.
Ah, ja,
heißt aber immer noch so. Ja, und die hat jedes Jahr im letzten Oktoberwochenende, am Wochenende der Zeitumstellung, ein großes Naturfotofestival in Lünen. Mit Vorträgen, das geht immer von Freitag, da wird immer der Naturfotograf, der europäische Naturfotograf des Jahres gekürt. Da kann dann jeder hin, das ist kostenlos, abends und am Samstag, Sonntag gibt's Vorträge, die sind kostenpflichtig, dafür braucht man Karten. Die sind, glaube ich, fast alle ausverkauft, also dann tut's mir leid für euch, aber die sind jetzt schon weg.
Aber in die Ausstellung darf jeder rein.
In die Ausstellung, genau, die Ausstellung darf jeder. Also es gibt ein großes Rahmenprogramm drumherum, wo jeder hin kann. Da gibt es Fotoausstellungen, da gibt es einen großen Fotomarkt, wo auch Vorträge sind, die auch umsonst sind.
Man kann auch kostenlos seine Kamera reinigen lassen.
Genau, das geht
das
auch noch
ist
dazu.
Nur
man
geil.
Kann
seine
Kamera reinigen lassen. Man sieht da alle Größen der Naturfotografie laufen da so rum. Also zumindest aus dem deutschsprachigen Bereich auf jeden Fall. Aber auch viele internationale. Also gerade die Redner und Rednerinnen sind ganz viele internationale Fotografen und Fotografinnen von der National Geographic, von der BBC, alles Mögliche da. Und es ist immer sehr, sehr schön. Gerade für mich ist es immer so ein bisschen wie, weiß ich nicht, so ein schönes Wochenende zum Freundetreffen. Also häufig sehe ich Leute wirklich da nur einmal im Jahr. Und es ist immer wieder schön, einfach die Leute da kennenzulernen. Tut mir leid, das war die Dipsy, die meint hier, den Mutti spielen zu müssen. Die hat sich angewöhnt, wenn wir telefonieren, Videotelefonieren, immer irgendeinen Quatsch zu machen.
Damit sie im Bild ist.
Damit sie im Bild ist. Oder
ich will auch
zumindest
was sagen.
Zumindest im Ton ist. Genau, deswegen, wir lassen es einfach mal drin.
Ja, sicher, ist ein Naturpodcast mit Hund, ne?
Genau. So, genau, jetzt habe ich einen Faden verloren. Nee, genau, es fühlt sich immer an wie ein großes Freundetreffen. Das, also, für mich fühlt sich das so an. Das macht immer unfassbar viel Spaß. Und ich kann das nur sehr empfehlen. Auch wenn man nur vorbeikommt, um da einfach mal am Samstag, also ich würde immer am Samstag kommen, da ist am meisten los, da einfach mal drüber zu laufen.
Die introvertierten Leute so, okay, da komme ich nicht Samstag.
Ja, genau, das. Dann würde ich eher Sonntag kommen, so Richtung Ende, da ist dann schön leer.
Nee, aber es
aber
ist wirklich chillig.
Genau,
also, da man kann treten, man kann normal gehen. Also.
Genau.
Und da gibt es so
Essen,
coole
trinken.
Bücher. Richtig coole
das
Bücher.
Stimmt.
Dieses Jahr gibt es auch noch ein richtig cooles Buch da.
Ja, genau.
Dazu später. Zu einem
dazu
anderen
später
Zeit noch mehr.
Ja.
Ist es würdest du mir beistimmen? Dass man sagen kann, dass die GDT auch so ein bisschen ist wie so eine Naturtagung?
Ein bisschen, ja. Also es ist tatsächlich auch die ein bisschen auch jahresabhängig, ne, wie das Programm so ein bisschen auch gestaltet ist. Dieses Jahr habe ich das Gefühl, geht es sehr viel um Kälte. Aber ja, also die Themen sind immer sehr umfassend, sei es mal künstlerisch, aber auch ganz viel so Conservation-Themen. Also sei es wirklich lokaler Naturschutz, internationaler Naturschutz, Klima ist immer ein Thema. Da kommt man ja gar nicht mehr drum rum quasi. Also man wird da eigentlich immer ganz gut abgeholt von den Leuten. Und genau, deswegen, ich kann es wirklich nochmals nur empfehlen. Es macht wirklich Spaß. Kleiner Disclaimer, Hunde mitnehmen ist schwierig. aber ich glaube, das kennen die Leute, ist halt vieles Indoor oder der Hauptteil ist Indoor. Und deswegen, ne, man kann öffentliche Gebäude, Hunde ist immer ein Thema. Genau, das ist immer ein bisschen schwierig. Und aber auch Essen ist seit, ich glaube, vorletztem Jahr gibt's auf jeden Fall gute vegane Alternativen. Also da ist ein Foodtruck draußen, der hat sehr leckeres Essen. Also da gibt's auch für jeden was. Genau. Genug Werbung gemacht jetzt aber.
Ja, genug Werbung. Richtig. Weißt du, auf wen ich mich, weißt du vielleicht, ob die beiden auch wieder kommen? Hermann Hirsch und Jan Lessmann?
Ja, die kommen.
Kommen die?
Ja, also.
Dieses Jahr will ich sie auf jeden Fall mal anhauen.
Ich weiß, du hast ja. Keiner Disclaimer, also die Jenny ist großer Fan. Aber ich kann dich, glaube ich, beruhigen. Ich erinnere mich an keinen Lünen und ich bin seit 2016 jedes Jahr da, ohne die beiden. Also die waren jedes Mal da.
Also wirklich, Hermann Hirsch, Jan Lessmann machen einen Naturpodcast, der heißt Zeitweise. Und genau. Das ist einer von den beiden Naturpodcasts, die ich höre, auf jeden Fall mein Lieblings-Naturpodcast. Neben unserem natürlich, ne? Logischerweise.
Ja.
Ja, also auch da, hört da gern mal rein. Richtig cooler Podcast. Okay, Niklas.
Gut. Gehen wir in unsere Themen?
Ich würde sagen, du fängst diesmal an mit deinem Thema. Ich habe ja letztes Mal, glaube ich, angefangen.
Ja.
Meins ist auf jeden Fall ultra lustig. Ich werde wahrscheinlich permanent lachen so bei meinem Thema. Aber gut, wir fangen
jetzt an. Da bin ich gespannt, du hast es mir, glaube ich, gesagt, aber ich habe es wieder vergessen. Naja, wir fangen jetzt mal an. Was ist denn so typisches Thema im Herbst?
Vogelzug.
Ja, genau. Ganz simpel, ganz einfach. Ich möchte jetzt gar nicht viel drüber reden, wie die Vögel ziehen, warum die ziehen. Also warum, kommt schon auf jeden Fall vor.
Geh mal näher ans Mikro, sonst habe ich wieder Kacke beim Schneiden.
Hast schon wieder Kacke beim Schneiden, okay. Ja. Also, Vogelzug, ich will jetzt gar nicht so die allgemeinen Themen da behandeln. Das Vögel ziehen, ich glaube, das ist bekannt. Und warum die ziehen, da werde ich auf jeden Fall so ein bisschen drauf eingehen. Aber ich habe mir selber immer so ein bisschen die Frage gestellt, was machen die Vögel denn, die südlich der Sahara ziehen? Was machen die dann da? Wie sieht so das Leben von den Vögeln?
Meinst du jetzt in Afrika?
Ja, in Afrika, genau. Die bei uns quasi im Sommer brüten. Wie sieht so das Leben bei denen aus, wenn die da südlich der Sahara ziehen und dann da irgendwie in den Tropen oder Subtropen hocken? Was machen die denn da? Weil ich stelle mir das irgendwie komisch vor, du sitzt dann da, das ist dann ja da Sommer, ne? Und auch Brutvogelzeit bei denen. Was machen die dann? Sitzen die dann einfach still daneben?
Stimmt.
Und hocken da einfach? So, also es war für mich irgendwie immer ganz komisch, weil du sitzt dann da, hast ja auch eine hohe Nahrungsverfügbarkeit. Da habe ich immer gedacht, so, brüten die dann da nochmal? Oder wie oder was? Und man findet darüber auch echt nicht so viele Informationen. Ich habe so ein bisschen was gesammelt. Und fand's ganz lustig, was die dann so treiben.
Was machen die?
Und zwar, also im Endeffekt, ja, die machen tatsächlich recht wenig. klar, die Brutzeit ist anstrengend, gerade wenn man mal, wie in der Bringer-Folge, man sich so einen Vogel im Herbst von nahem anguckt, die sehen meistens ziemlich gerupft aus. Also die mausern dann halt so Stück für Stück durch, heißt, die wechseln ihr Federkleid nochmal und sehen manchmal echt ein bisschen zerrupft raus. Die Weibchen haben dann den sogenannten Brutfleck teilweise noch, also unten auf dem Nest hocken, haben die quasi unten, fehlen denen die Federn und so, und die sehen teilweise echt schrecklich aus. Und die machen dann echt Urlaub. Sollte es nicht
Sommerurlaub.
Meinen, aber, genau, die machen Sommerurlaub und fressen sich den Wanst voll. Die haben dann da vor Ort auf jeden Fall nicht so feste Reviere oder quasi auch gar keine Reviere, so wie die das dann bei uns haben.
Ja.
Ne? Also bei uns sind ja die Vögel dann relativ stationär, wenn die einmal im Brutgebiet angekommen sind und ja, wandern nicht mehr viel und bewegen, also ne, die haben dann ihre kleinen Reviere. Das ist in Afrika dann nicht so. Da gibt es ja auch nicht so Jahreszeiten wie bei uns in vielen Teilen, sondern, also in Südafrika schon, aber in den Subtropen gibt es ja eher so Trockenzeit, Regenzeit und so. Und die gehen wandern tatsächlich so der Regenzeit hinterher, weil da gibt es dann natürlich immer Futter.
Das heißt, die sind so in ihrem Campervan und machen da so Vanlife.
Genau. Genau, und machen so ein bisschen Vanlife. Hauptsache erholen sich gut, fressen sich voll und ja, versuchen sich erstmal wieder zu berappeln vor der nächsten Brutsaison. Also erstmal schön fett werden. Und ich habe mir dann so ein bisschen angeguckt, ja, gut, das ist mir jetzt irgendwie nicht ausreichend genug von den Informationen. Ich gucke mir mal ein paar Einzelbeispiele an. Und da bin ich auf verschiedene lustige Angaben gekommen. Zum Beispiel die Schwalben. Hast du eine Idee, was die Schwalben so treiben?
In Afrika?
Ja, in Afrika, wo die sich aufhalten. Wie sieht so das aus, wo die sich da vielleicht vermehrt aufhalten?
Also ehrlich gesagt stelle ich mir jetzt vor, dass die da mit ihrem Campervan sitzen und dann haben die da so einen kleinen Cocktail in der Hand und das Cocktailschirmchen irgendwie in den Federn. Das ist so meine Vorstellung jetzt.
Ja, so ähnlich ist es auch. Also sie sind tatsächlich häufig in so großen Schilfgebieten, heißt an den großen Flüssen und so, wo große Feuchtgebiete sind, da halten die sich teilweise echt zu Tausenden auf und pennen dann immer in den Schilfgebieten und jagen da halt. Klar, da gibt es dann viele Mücken.
Also
und
auch
so,
mehr so Festival-Feeling.
Ein bisschen mehr Festival-Feeling. Und weißt du, an welchen Vogel mich das erinnert hat, der das bei uns sehr ähnlich macht?
Nee, keine Ahnung.
Der Bergpieper.
Nee, da wäre ich jetzt auf jeden Fall draufgekommen, yeah. Niklas.
Der Bergpieper ist ein kleiner brauner Vogel für die Allgemeinheit. Der macht das tatsächlich so auch. Die schlafen zu mehreren, zwar nicht zu Tausenden, aber auch schon zu größeren Individuenzahlen im Schilf, während die tagsüber halt Nahrung suchen und dann pennen die im Schilf. Das machen die halt bei uns und die Schwalben gehen halt nach Afrika und lassen sich da gut gehen. Fand ich auch. Und jetzt muss ich gerade noch mal nachgucken, weil es sind so ein paar schöne Beispiele, ein paar Beispiele, wo ich auch nicht so viel gefunden habe, um das irgendwie wirklich fundiert zu unterfüttern. Ich habe eine Aussage gefunden, dass die Rohrwein zum Beispiel den großen Heuschreckenschwärmen folgen.
Mhm. Auch schlau.
Ich habe dafür keine gute belastbare Aussage gefunden, aber für mich klang das auch so, ja, okay, klingt irgendwie logisch. Macht auf jeden Fall für mich Sinn. Ja, also im Endeffekt heißt es erstmal Wanst vollschlagen und möglichst viele Insekten holen, bevor man dann wieder sich auf die Reise macht. Ich habe mich auch gefragt, so, hey, das sind ja so gute Bedingungen da unten. Brüten da dann nicht auch irgendwie ein paar Arten dann da unten auch noch mal?
Ja, aber also da muss ich sagen, für mich ist das eher unlogisch, weil warum? Sonst hätten die ja überhaupt keinen Druck, einen selektiven Druck, so einen weiten Weg zu machen, um hier ihre Brutgebiete zu haben. Weil der Grund, weshalb die Vögel ziehen, ist vielleicht noch mal ganz spannend für alle. Da herrscht halt extremer Konkurrenzdruck, also Konkurrenzausschlussprinzip. Das heißt, wenn da halt alle irgendwie sind und alle irgendwie mit dem Campervan irgendwo stehen, dann brauchst du ja auch irgendwie einen Platz. So. Und um das zu umgehen, ja, und dann halt auch die Brut eben füttern zu können, ziehen die Vögel halt hierhin und haben dann halt hier Frühling, Sommer ihre Brutgebiete, weil die halt hier unheimlich viel Platz haben und nicht so einen hohen Konkurrenzdruck ausgesetzt sind.
Genau, das ist das Stichwort. Hast du genau richtig erkannt. Also man muss sich ja überlegen, gerade im südlichen Teil des Äquators in Afrika ist dann ja Sommer und Frühling, wenn die da ankommen.
Da ist quasi Holi
heißt
Festival.
Genau, also eigentlich Brutzeit für die heimischen Vögel dort. Dementsprechend ist es ganz spannend, dass die ich dachte mir auch so, okay, dann ist doch da proppe voll. Mhm. Da ist doch jeder Busch voll mit singenden Vögeln. Ist es auch. Also, da sind unfassbar viele Vögel dann zu dieser Jahreszeit. Nur unsere sagen da keinen Ton.
Ja.
Also, die sind sehr unauffällig und man kann sie dann zwar dort entdecken, wenn man da auf zum Beispiel gerade in der Savanne, ist das ganz häufig so, dass sie sich in der Savanne aufhalten, einige Arten. Und da kann man unsere Vögel quasi, die bei uns brüten, dann im Winterhalbjahr bei uns so entdecken, aber die sind total unauffällig. Mhm. Also es ist schon so, dass da ganz, ganz viele Vögel, also die Dichte an Vögeln ist dann super hoch, aber genau, die brüten nicht, weil klar, die sind dann Konkurrenz zu den anderen Vogelarten, das vermeiden sie. Und klar, die müssen sich erholen. Also das ist super anstrengend für die, dieser Zug, ne? Also die machen ja teilweise über 10.000 Kilometer. Und einmal hin, brüten und zurück, das ist ein Riesenmarathon, wo die quasi nicht wirklich Pause haben.
Und wir reden und jetzt hier nicht nur von diesen riesigen Kranichen, sondern halt wirklich von so kleinen, richtig winzigen also von Vögeln.
Jeder, also die ganzen kleinen Singvögel, die ganzen Rohrsänger, Hausrotschwanz, und so, die gehen alle darunter. Und ich habe zwar gerade gesagt, dass es quasi keine Art gibt, die das wirklich macht, dann da unten noch mal brüten. Ich habe doch zwei Ausnahmen gefunden.
Es gibt doch immer diese Ausnahmen.
Aber die machen das nicht regelmäßig. Also das ist wohl auch, das sind eher Ausnahmen, dass die dann noch mal brüten, aber es ist dokumentiert.
Wer ist es?
Einmal von den gerade erwähnten Hausrotschwänzen. Ah, ja. Das passiert wohl ab und zu mal, dass die da unten noch mal was nachlegen. Und vom kleinen Sumpfhuhn. Das kennt wahrscheinlich keiner, aber da gibt es aus dem Senegal wohl Nachweise, dass die dann wohl auch mal einzeln gebrütet haben. Aber das Gros tut es nicht. Genau, die suchen sich lieber einen schönen Platz. Zum Beispiel die Rohrsänger sind wohl relativ viel am Nil, dass da echt dann richtig Party an Rohrsängern ist am Nil. Und genau, fand das ganz spannend, das mal so ein bisschen zu lesen.
Das ist dann quasi die Summer Jam, ne? Am Fühlinger.
Genau. Ich fand es schon ganz interessant, dass man gar nicht so viel dazu gefunden hat. Aber klar, also ne, muss dann auch erstmal rausfinden, wo genau welcher Vogel von wo herkommt und so. Und wenn die sich dann so heimlich verhalten, kannst du natürlich auch nicht viel beobachten.
Ich finde das auch relativ logisch, dass man darüber nicht so viel findet, weil es ja eben einen Grund gibt, weshalb die ziehen. Ne?
Ja, klar. Also
eben um der Konkurrenz aus dem Weg zu gehen, ne?
Das kann man ja bei uns auch in Europa zumindest in geschwächter Form beobachten. Wenn die Kraniche zum Beispiel in Deutschland einen Zwischenstopp machen, also A, kann man die fast den ganzen Winter, zumindest Einzeltiere bleiben bei uns, weil die im Winter halt zu mild sind. Die stehen halt auf dem Maisacker und picken die Maisreste auf, ne? Oder hängen halt in Spanien ab und machen da das Gleiche. Also das ist nicht spannend. Die hocken dann da, die sitzen da zusammen und fräsen.
Ja. Und hier zum Vogelzug noch, was man gerade auch wieder beobachten kann, ist, dass sich die ganzen Stare auch wieder zusammenrotten. Und das sieht
zusammenrotten.
Ja, das sieht halt wirklich so aus, ne?
Ja, es ist ja auch ein
Zusammenrotten. Also, und wenn ihr das mal in der Luft seht, so ein Starschwarm, das ist richtig crazy, weil das sieht, also diese ganzen Schwärme von Staren sieht halt aus wie ein Individuum, was sich halt so bewegt. Das sieht so verrückt aus. Also könnt ihr mal googeln, irgendwie Stare, Schwarm oder sowas.
In Rom am besten. Hä? Stare in Rom. Also, weil da gibt's berühmte Aufnahmen aus Rom, weil
guckt
da sind
das
riesige Schwärme. Ja. Sieht wirklich krass aus.
Ich guck mal, ob ich das Video finde, weil ich habe auch ein Video mal davon gemacht. Da waren wir im Urlaub. Und dann mein Mann ist quasi in die Vollbremsung gegangen und dann habe ich davon, also er hat natürlich Fotos gemacht und ich habe davon dann Videoaufnahmen gemacht, weil das sah so crazy aus. Ich suche das mal und wenn ich es finden sollte, dann lade ich das mal bei mir bei Instagram hoch oder wir verlinken uns gegenseitig oder so oder Co-Autorenschaft oder wie man das auch immer nennt, keine Ahnung. Aber das versuche ich mal zu finden, weil das sieht ultra krass aus. Sieht aus, als wäre es wirklich ein Individuum, so ein Gehirn, was sich bewegt. Das ist völlig verrückt. Hast du noch was zum Vogelzug, Niklas?
Nee, glaube, das war's. Ich habe viel rausgeschrieben, aber ja, ich glaube, ich habe das Wichtigste gesagt.
Dann können wir ja jetzt zum
Bin ich gespannt auf dein Thema, ja.
Alter Schwede, also die nächsten Minuten wird das hier richtig Kindergartenhumor, ne? Ich entschuldige mich jetzt schon mal für meinen Kindergartenhumor.
Okay.
Niklas, es geht um die gemeine Stinkmorschel. Weißt du, wie die heißt auf schlau?
Nee, weiß ich nicht.
Phallus. Phallus impudicus.
Ah ja. Ah ja, ich kann mir schon denken, was es übersetzt heißt.
Niklas, hast du ein Bild im Kopf von der Stinkmorschel?
Ja, ich weiß, wie das aussieht, ja.
Ach, das wird jetzt wirklich, Leute, das wird jetzt die ganze Zeit so weitergehen, es tut mir wirklich leid. Aber ich hab mir die angeguckt hier in meinem schlauen Buch. Ja, hier, ich zeig dir das mal, was ich da genommen habe.
Grundkurs Pilzbestimmung.
Korrekt. Und, ach Gott, Niklas. Ah, warte, ich such mal gerade nach dem Bild. Ich muss das Bild nämlich gleich das heißt, ich will nämlich was beschreiben. Ich komme nicht mehr drauf. Okay, ich habe das Bild gefunden. Ja, Kindergartenhumor. Also, pass auf. Die gemeine Stinkmorschel. Pilz des Jahres 2020, ausgezeichnet von der Deutschen Gesellschaft für Mykologie. Die Gattung ist... Sie ist in der Gattung der Stinkmorscheln auf schlau Phallus. Wir können das ja alle schneiden. Okay, also. So, die Familie sind die Stinkmorschelverwandten. Und im Buch, was ich hier habe, werden die Rutenpilze genannt.
Hodenpilze?
Nee, Rutenpilze. Zu den Hoden kommen wir jetzt.
Rutenpilze.
Zu den Hoden kommen wir jetzt, Niklas. Oh Mann, ja. Was habe ich mir da für ein Thema ausgesucht? Da kann man nur nicht erst sein. Also, den Rutenpilzen sind gemein, dass sie ein sogenanntes Hexenei-Stadium haben.
Das sagt mir irgendwas. Erklär mal kurz.
Ja, warte. Du musst mir das Ei gleich beschreiben. Also, okay. Na, Kortenos. Also, die Rutenpilze haben ein sogenanntes Hexenei-Stadium. Und aus diesem eiartigen Gebilde entwickelt sich dann der Fruchtkörper. Und das wächst dann eben aus dem Hexenei raus. Und Niklas, kannst du mir mal einmal bitte beschreiben, wie das Hexenei aussieht? Oh Gott. Warte.
Ja.
An was erinnert dich?
Also auf der Abbildung es ist sehr unvorteilhaft dargestellt.
Nee, ich schwör's dir, ich habe gleich ein echtes Foto, sieht genauso aus.
Sind die immer zu dritt?
Nein, nein, nein. Nur das eine. Das ist also, Niklas soll jetzt beschreiben, wie das Hexenei aussieht, wenn man es einmal aufschneidet, also quasi im Querschnitt. Niklas, was erinnert dich das?
An ein Auge.
Wirklich?
Ja.
Niklas, es sieht aus wie eine Vagina.
Ach so, ja.
Also,
das könnte man auch sehen, aber es ist halt rund.
Es sieht original aus wie eine Vagina. Warte, hier ist das echte Bild. Sieht genauso aus. Es sieht halt aus wie eine Vagina.
Ja, da auf jeden Fall. Aber ich finde, in der Zeichnung sah es mehr aus wie ein Auge.
Sorry, aber...
Weil es halt komplett rund ist.
Also von innen eine Vagina, von außen ein Hoden. Das ist das Hexenei vom Rutenpilz. Phallus.
Man sieht auch nur, dass man es mal sehen möchte.
Jetzt hängst du gerade bei mir, Niklas.
Oh je. Jetzt hängst du.
So hallo. Du hast jetzt noch nicht auf Pause oder so gedrückt, ne?
Sehr nein, gut, nein. Wunderbar. Ich habe es einfach weiterlaufen lassen, wenn man es rausschalten kann.
Sehr schön, wunderbar. Gut, dann geht's weiter. Wo waren wir denn jetzt? Genau, also. Ja, also aus dem Hexenei, da wächst der Fruchtkörper dann heraus. Und was man dann halt noch sehen kann, so auf dem Boden, das hast du dir jetzt auch wahrscheinlich auf dem Bild angeguckt und ihr habt es wahrscheinlich parallel alle gegoogelt, einfach weil ich hier so einen Lachanfall bekomme von diesem Pilz. Dann seht ihr ja, dass unten ja auch noch dieses Ei zu sehen ist, aber ne, natürlich nur die Außenhülle, die Außenschicht, weil ja eben aus dem Inneren der Fruchtkörper entsteht und rauswächst. Genau, und das Hexenei hat eine Größe ungefähr von 5 bis 6 Zentimetern, also ist es hoch und 5 Zentimeter breit. Stiel mit Hut sind ungefähr 20 Zentimeter lang und 2 bis 3 Zentimeter breit. Und der Hut an sich ist circa 4,5 Zentimeter hoch und 2,5 Zentimeter breit. Und wenn der so richtig schön reif ist, dann sieht man auf dem Hut so eine schleimige grüne Masse. Und die nennt man Gleber. Also nicht wie der Kleber, sondern mit G, Gleber. Und zu Deutsch, das heißt Fruchtmasse. Dieses Gleberzeug, also diese Fruchtmasse, das wird eben in der Mykologie als sporenbildendes Inneres genannt, im Bauchpilzfruchtkörper. Also die Stinkmuschel gehört noch zu den Bauchpilzen. Ist vielleicht auch noch interessant zu wissen. Ja, und das ist halt auch das, was richtig stinkt. Also der Name ist Programm, das stinkt richtig doll. Und es stinkt halt eben nach Aas und lockt eben Insekten an, wie zum Beispiel, keine Ahnung, Aaskäfer, Fliegen. Und die fressen das dann, kacken das aus und so können sich die Sporen verbreiten. Und Niklas, das hatten wir schon mal, diese Verbreitungsform.
Yes, Zoochorie,
genau. Und hier nochmal genauer die Entomochorie, weil es ja durch Insekten verbreitet wird. Und weil die das fressen und auskacken, ist es auch noch die Endozoochorie. Naja, was zurück.
Weil es einmal durchwandert.
Bitte?
Weil es einmal durchwandert,
genau. Ja, was zurückbleibt, ist halt ein weißes Gebilde. Und dieses weiße Gebilde wird im Volksmund Leichenfinger genannt. So, Niklas. Ich habe dir ein Rätsel mitgebracht. Wir kommen zur Kategorie Fakt oder Fake.
Dö, 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 dö.
Bist du bereit?
Ja.
Okay, also, ich nenne dir jetzt drei Fakten. Natürlich sind es drei Fakten, aber nur eins davon ist die Wahrheit. Also ein richtiger Fakt. Hm. Der Rest ist
das
Fake.
Das Gute ist, bei Pilzen kenne ich mich echt beschissen aus.
Oh, das riecht gut. Und ich habe es richtig schwer gemacht und auch richtig, ich war richtig kreativ, sagen wir es mal so. Also,
okay,
pass auf.
Ich bin gespannt.
Antwort Nummer 1, Fakt Nummer 1. Das Abtragen der Gleber durch Insekten, in Klammern Sporenverteilung, dauert zumeist 24 Stunden.
Kann sein.
Fakt Nummer 2. Das Wachstum des Fruchtkörpers dauert einen ganzen Tag.
Kann auch sein.
Fakt Nummer 3. Henrietta Emma Darwin oder auch genannt Etty Darwin, die Tochter von Charles Darwin, soll diese Pilze immer ihrer Nase nach aufgespürt und aus dem Wald entfernt haben. Allerdings nicht der Geruchsbelästigung wegen, sondern weil sie beim Anblick der phallusartigen Fruchtkörper Sorge um Sitte und Anstand der jungen Mädchen hatte. Ich war's rausgehauen hier, ne? So, Niklas.
Oh, das ist schwer.
Wie kreativ bin ich? Lass mal hören.
Also ich kann es nicht ausschließen, ich kann nicht einschätzen irgendwas. Ich fände am lustigsten die drei. Wenn die drei würde, fände ich das am besten. Ich nehme die drei.
Das ist richtig.
Nee.
Das ist wirklich richtig. Kann man nachlesen bei Schmidt und Helfer 1995 oder auch in dem Buch Grundkurs Pilzbestimmung von Rita Lüder, 6. Auflage. Direkt mal die Quelle genannt, ja, weil es so unglaublich klingt.
Ja, wenn Leute auch keine anderen Sorgen haben.
Verrückt, oder die Etty?
Ich hab's fast ausgeschlossen, weil ich dachte, der Name so, boah, passt der in die Zeit, aber geil.
Ja. Witzig, oder? Aber pass auf, ne? Die anderen beiden Sachen, Die sind ja auch entstanden, weil es ja Fakten auch darum gibt. Und zwar fand ich das noch richtig krass. Und zwar das Abtragen der Gleber. Also das heißt, dieser schleimigen Masse auf dem Pilz selber, um die Sporen zu verteilen. Die dauert wirklich nur wenige Stunden. Also nicht 24 Stunden, sondern es geht halt ratzifatzi. Also das fand ich auch krass.
Aber das ist ja öfter bei Pilzen so, dass die relativ viel Gas geben.
Richtig
beim
Gas geben. Und weißt du, wo die auch noch Gas geben? Und zwar das Wachstum des Fruchtkörpers dauert nicht einen ganzen Tag, sondern der Fruchtkörper wächst einen halben bis zwei Millimeter pro Minute. Pro Minute.
Das ist krass. Das ist wirklich krass.
Wie krass sind die?
Deswegen habe ich vielleicht noch nie einen gesehen.
Ja, das.
Also muss
ja.
Muss ich gestehen, ich habe noch nie so einen
gesehen. Du hast noch nie einen Stinkmorschel gesehen?
Ich kenne die natürlich. Ich weiß, dass es die gibt und weiß auch, dass. Ne,
oh mein Gott, Niklas.
So ein bisschen was,
ich muss dir so viele Fotos noch zeigen. Paul und ich, also mein Mann und ich, wir machen immer, wenn wir die sehen, so witzige Fotos mit dieser Stinkmorschel. Wirklich. Einfach, ja, Unmengen.
Kannst du mir vorstellen.
Unmengen Stinkmorschel-Fotos.
Nee, ich habe die, glaube ich, noch nie gesehen. Also ich erinnere mich.
Ja, dann musst du jetzt mal zu diesem Zeitpunkt, oder ich würde sogar sagen, vielleicht erst nächsten Monat, da haben wir die hier auf dem Freilaufgebiet bei mir um die Ecke.
Ja, gut, dass ich dann in Rom bin.
Stimmt, ja, das ist ja blöd. Ja, also vielleicht auch noch da, die haben halt, also die findet man zu einem relativ großen Zeitraum, also zwischen Mai und Oktober und manche Quellen sogar November. Also die sind wohl auch sehr lange da.
Ja, aber vielleicht haben wir ja Glück, wir bringen ja Dipsy zu dir und dann vielleicht haben wir Glück.
Ja. Stimmt. Ich weiß auch genau, wo die bei uns wachsen.
Okay. Dann bin ich gespannt.
So. Ja, genau. Wo kann man die halt suchen? Ne? Laub- und Nadelwälder. So. Die haben halt auch, also die sind da nicht so spezifisch, was den Standort angeht, weil die eben ja auch keine Bindung an irgendwelche bestimmten Bäume haben. Und warum, Niklas? Es sind Zersetzer. Was bedeutet das?
Was zersetzen die so? Also die nehmen quasi totes Material und ja, verstoffwechseln das noch meist. Die, im Endeffekt nehmen die halt das, was schon tot ist. Ich nehme an, hier entweder Nadeln oder, also weil ich sehe, ich habe das mal parallel offen, Laub oder Nadeln oder so. Also kaputtes Pflanzenmaterial im Endeffekt, wovon die sich dann ernähren können.
Mhm.
Das wäre jetzt so mein Guess.
Ja, aber weißt du, was das Krasse bei Zersetzern ist? Warum die so unheimlich wichtig sind. Weil die nämlich auch Holz zersetzen können.
Ja, ja.
Und das ist halt crazy, also. Ne? Also Holz besteht ja aus Lignin und Zellulose und das sind halt beides richtig stabile Stoffe. Und für die allermeisten Lebewesen sind die halt unverdaulich. Das heißt, die können die halt zersetzen und geben dann halt wieder Nährstoffe frei. Normalerweise, ne, ohne die würde quasi das Holz halt ewig irgendwie rumliegen. Aber so sorgen die eben wieder dafür, dass Nährstoffe für andere zur Verfügung steht. Das ist halt eine ziemlich coole Eigenschaft von Pilzen, generell von den Zersetzern. Und Niklas, fällt dir vielleicht eine, ich sag jetzt mal, Insektengruppe ein, die auch Zellulose spalten kann?
Ja, viele Käfer.
Ja.
Also xylobionte Käfer, also Käfer, die in Baumhöhlen wohnen, die können das ganz häufig. Die machen das teilweise auch in Wechselbeziehungen mit Pilzen.
Das weiß ich jetzt
aber
nicht.
Aber.
Glaube ich dir jetzt einfach mal.
So. Genau. Also, aber ja, es gibt einige Käfer, die das können.
Und weißt du, wer das noch kann?
Weil
bei Baumkäfer kann man das ja noch irgendwie verstehen, ne?
Ja.
Schaben.
Ach so, ja, klar.
Crazy, oder? Ja. Das fand ich immer ganz cool, weil ich hatte ja mal Schaben zu Hause. Also, man muss sich das so vorstellen, ich komme ja aus der Neuro. Und war in einer Neuro-Arbeitsgruppe und habe Neuro-Insektenbiologie gemacht. Dementsprechend gab es da halt auch immer mal wieder Abgabetiere. Und ich hatte mal Madagaskar-Fauchschaben zu Hause. Boah, was ich denn alles zu Hause
hatte.
Die Madagaskar-Fauchschaben?
Habt ihr die nicht?
Nee, die sind ja, die werden ja nur 3 Jahre. Was heißt nur? Also voll krass für ein Insekt. Alter, das ist mega lang. Aber die sind ja jetzt, also, die sind jetzt tot.
Hm.
Ja. Cool. Eine wurde sogar 4. Das fand ich krass.
Ah, crazy.
Ja. Naja, auf jeden Fall sind das quasi meine Hausschweine gewesen, weil wir haben die natürlich mit Essensresten aus der Küche versorgt. Aber was die immer im Terrarium hatten, war eine Rolle Klopapier. Das haben die auch nochmal schön gegessen.
Ja, das erinnert mich an Mehlkäferlarven. Aha. Hier, Mehlwürmer. Aha. Die können das auch ganz gut.
Ja. Ja, aber das ist halt, ne, wenn man so mal überlegt, also das ist halt wirklich ein stabiler Stoff, so Zellulose, und das ist halt eigentlich gar nicht so selbstverständlich, dass es jemand kann. Das ist echt eine krasse Eigenschaft.
Ja, das stimmt.
Ja, so viel zum Phallus.
Ja, guckt ihn euch auf jeden Fall an. Ja, guckt ihn euch an. Auf jeden Fall so aus, wie er heißt.
Und dann, ja, ja, dann wisst ihr auch, warum das hier so eine witzige Veranstaltung geworden ist und eher ein Kindergartenhumor. Aber ich habe auch Kindergartenhumor. Wenn einer Penis sagt, muss ich lachen, ist halt so. Was soll ich machen? Gut.
Jo. Dann sind wir heute, glaube ich, ausnahmsweise mal in der Zeit geblieben.
Ja, fast.
Ja, wir hatten ja einmal kurz technische Probleme. Das kriegt ihr nicht mit.
Das kriegt ihr nicht mit, das stimmt.
Aber das waren schon 3-4 Minuten.
Da war Niklas plötzlich weg. Tschüss.
Die wegkam. Ja, genau. Keine Ahnung, woran es lag. Ja. Egal.
Guti gut. Dann würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche mit einem neuen spannenden Thema.
Genau.
Macht das gut.
Alles klar.
Tschö. Tschüssi.